Der Predigttext stammt aus dem 2. Korintherbrief. Dort schreibt der Paulus im Kapitel 5, Vers 14 bis 21 folgendes: Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott. Liebe Gemeinde, es ist ja wirklich fast nicht zum Glauben. Da lebt ein Mensch total abseits vom Kreis der Mächtigen und Wichtigen und Reichen der damaligen Zeit. 90%, also der allergrößte Teil von seinem Leben, ist und bleibt für uns völlig im Dunkeln. Wir wissen nichts über 90% von seinem ganzen Leben. Er kommt nicht etwa aus der Hauptstadt, er kommt aus der tiefsten Provinz. Er verbringt seine Zeit vor allem mit verachteten, angeschlagenen, größtenteils verarmten Menschen. Und dann, als wäre das nicht schon genug, der Gipfel vor allem. Er stirbt noch in jungen Jahren auf die schlimmstmögliche Art und Weise. Die Kreuzigung, die gilt als die schändlichste von allen Todesarten, die auch damals nur für die allerschlimmsten Verbrecher bestimmt war. Wer gekreuzigt wird, über den ist ein für alle Mal ein vernichtendes Urteil gefällt. Er gilt bis in alle Ewigkeit als gescheitert, als verachtet in den Augen der damaligen Menschen. Hoffnungslos verloren. Und der Mensch, den ich jetzt geschildert habe oder beschrieben habe, der Mensch, der wird mit riesigem Vorsprung zum einflussreichsten und bewundertsten Mensch, der je gelebt hat. Ich glaube, das darf man derart zugespitzt so sagen. Denn zum Beispiel, über keinen anderen Mensch sind dermassen viele Bücher geschrieben worden. Weder über den Julius Cäsar, noch über den Alexander der Grosse, noch über irgendeinen Papst oder irgendeinen Kaiser und auch nicht über irgendeinen Weltstar von unserer heutigen Zeit, wo man doch die Stars in einer Art und Weise in den Himmel auflüpft, wie das, glaube ich, noch nie vorher der Fall gewesen ist. Ja, ob man es glauben kann oder nicht, irgendetwas äußerst Folgereiches muss passiert sein in dieser geheimnisvollen Nacht vor dem Ostermorgen. Etwas, das dafür gesorgt hat, dass keine Trauerritual stattgefunden haben für den verstorbenen Jesus. Wir wissen nichts, weder aus mündlicher noch aus schriftlicher Überlieferung, dass es Trauerritual gegeben hätte damals für den verstorbenen Jesus. So wie das vollkommen normal und üblich war, wenn jemand gestorben ist. Es muss etwas passiert sein, auch, was dafür gesorgt hat, dass die absolute Verzweiflung, wo die Jüngerinnen und Jünger zweifellos drin gesteckt sind, umgeschlagen ist, in kürzester Zeit umgeschlagen ist, in überschäumende, staunende Freude. Es muss etwas passiert sein, was dafür gesorgt hat, dass sich der Glauben an den auferweckten Christus wie ein Lauffeuer verbreitet hat im ganzen Römischen Reich. Über alle Grenzen von Völkern und Sprachen hinweg. Und das ist wirklich kaum zum Glauben. Und doch kann ich nicht anders, als das eben zu glauben. Gott hat Christus auferweckt. Christus ist nicht scheintot gewesen, noch ist seine Leiche heimlich entwendet worden. So gibt es ja bis heute immer wieder spekulative Theorien, wie man das irgendwie vielleicht doch noch anders erklären könnte mit dem Osterereignis. Ich finde und bin überzeugt, dass alle Indizien, die uns zur Verfügung stehen, darauf hindeuten, dass sein Tod nicht das Ende war, sondern der Übergang in ein neues Leben. Oder man könnte auch sagen, Gott hat das absolute Todesurteil, das die Menschen über ihn gefällt haben, aufgehoben und ins Gegenteil verkehrt, hat Jesus rehabilitiert. Ich bin der Lebendige, ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit. Das sagt der auferstandene Christus in der Offenbarung. Auferweckt oder auferstanden. Was heisst das? Schwer vorstellbar mit unserem Verstand. Vielleicht könnte man es so beschreiben. Er ist in einer neuen Existenzform, wo unser Verstand gar nicht fähig ist, zu verstehen. Irgendwie ist er gleich und doch anders. Irgendwie ist er körperlich und doch geistig. Immer wieder, so erzählen es die biblischen Berichte, ist er den Jüngerinnen und Jüngern auf geheimnisvolle Art erschienen. Das hat man gut auch gemerkt bei dem Lesungstext vorhin. Es hat etwas Geheimnisvolles. Die Art und Weise, wie er auftritt, wie sie ihn irgendwie zuerst nicht erkennen und dann doch erkennen, aber dann wogen sie ihn doch nicht anzusprechen. Und plötzlich in diesen Schilderungen ist er dann auch wieder weg, endet es abrupt. So wenig wir die Berichte vom Auferstandenen können erklären, so offensichtlich, dünkt mich doch, die Erlebnisse, die müssen für die Jüngerinnen und Jünger ganz entscheidende und tief berührende Erfahrungen gewesen sein. Erfahrungen, wo ihre Trauer offensichtlich in Jubel und ihre Zweifel in Überzeugung verwandelt haben. Man kann in der Forschung feststellen, dass es in dieser ersten Zeit nach Ostern eine unglaubliche Anzahl Lieder gibt, die entstanden sind, die die Auferstehung besingen, die die Auferstehung thematisieren. Und die Lieder haben sich ganz schnell verbreitet und das notabene in einer Zeit, wo es noch kein YouTube gegeben hat oder sonstige Medien, die heutzutage dafür sorgen, dass es ja wirklich atemberaubend schnell geht, dass sich ein Lied auf der ganzen Welt verbreitet. Aber für damalige Zeit, wirklich in atemberaubendem Tempo, hat sich der Glaube an den auferstandenen Christus können ausbreiten. Und das, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, obwohl viele gebildete und auch religiöse Menschen von der damaligen Zeit das als Ärgernis und als vollkommene Dummheit angeschaut haben. Die Ereignisse nach seinem Tod, die haben zwangsläufig auch ein neues Licht geworfen auf das Leben von Jesus, auf das, was er gemacht hat, auf das, was er gesagt hat, seine Verkündigung. Und natürlich ist besonders über seinen grässlichen Tod am Kreuz viel nachgedacht und diskutiert worden. Das sieht man oder spürt man auch aus dem Text schön raus von Paulus, aus dem 2. Korintherbrief, aus dem Predigttext. Dort spürt man, wie stark das Ringen gesehen ist oder ist bis zum heutigen Tag ums rechte Verständnis vom Tod Jesu. Bis heute wird über vieles gerungen. Viele Formulierungen rund um das Thema haben auch ganz eine schillernde Geschichte, die auch gespickt ist mit vielen Missverständnissen. Zum Teil sind es auch Sprachprobleme, also Übersetzungsprobleme, dass sich ein Wort aus dem griechischen Kontext recht verändert, wenn man es auf Deutsch übersetzt oder in andere Sprachen. Viele von diesen Begriffen und Formulierungen tönen für heutige Zeitgenossen als ein bisschen hohle oder leere Worthülse, wo man nicht so recht weiss, was meint das eigentlich. Ich denke da an Formulierungen wie Opfer, wie Sohn Gottes, Sünd oder auch gestorben für uns. Ich möchte probieren, mit ein paar wenigen Worten hier ein bisschen Licht hineinzubringen. Ich denke, jedes einzelne von diesen Begriffen, die ich gerade aufgezählt habe, da könnte man mehrere Predigten dazu schreiben. Also ich probiere einfach in ein paar wenigen Worten etwas dazu zu sagen. Zuerst zum Stichwort Opfer. Wenn wir von Jesus und seinem Tod am Kreuz reden, dann ist in keiner Weise ein Opfer gemeint, wie man damals Tieropfer im Tempel dargebracht hat oder wie man auch in heutiger Zeit noch, zum Beispiel im Hinduismus, Opfer darbringt für eine Gottheit. Also Lebensmittel sind ja das oft heute in einem Hindu-Tempel. Also im Sinn von, ich bringe dir, Gott, jetzt ein Opfer und du schenkst mir im Gegenzug dafür deine Gnade oder dass bestimmte Wunsch in Erfüllung geht. Das ist so wie eine Art Duschhandel. Und immer wieder stößt man darum bis heute auf die furchtbare Vorstellung, dass Gott so ein Menschenopfer gebraucht hat, damit Versöhnung möglich wird zwischen Mensch und Gott. Was hat Gott nötig, dass ihm sein eigener Sohn als Opfer dargebracht wird, damit sein Zorn besänftigt werden kann, dass wir ihn so gnädig stimmen können? Oder so ein bisschen wie die Vorstellung steckt drin, was hat Gott von oben runter zugeschaut vom Himmel her, wie sein Sohn am Kreuz leidet, damit er im Himmel oben dann zufriedengestellt ist durch das. Das ist doch eine absurde Vorstellung. Im Gegenteil, wie der Paulus schreibt im Predigtext, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Das heisst, Gott selber ist bis zuletzt, also auch am Kreuz, in Christus gesehen. In diesen dunkelsten Momenten ist er ihm zur Seite gestanden oder ganz nah in ihm drin gewesen. Oder noch etwas zugespitzter, Gott selber hat mit ihm mitgelitten, hat sich hingegeben, hat sich aufgeopfert als Tat von der Liebe für uns Menschen. Sohn Gottes, das weist aus meiner Sicht auf die einzigartige Verbindung hin, die Jesus zu Gott hatte, eine einmalige Nähe. Eine Verbindung, die nicht einmal durch den Tod zerstört werden konnte. Er, der von keiner Sünde wusste, schreibt der Paulus über Jesus. Das wäre wieder ein Thema, das man locker könnte mehrere Predigten darüber halten. Die Sündlosigkeit von Jesus, wie kommt man eigentlich auf das? Ich denke, es meint, in wenigen Worten gesagt, dass Jesus seine Karten voll und ganz alle auf Gott gesetzt hat. Er hat sich voll und ganz auf Gott verlassen und auf ihn ausgerichtet. Und nicht im Unterschied, ich denke, zu uns allen, wo doch unsere Karten auch auf anders noch setzen oder sich doch zumindest ein Stück weit auch abstützen auf all das, was unser Leben ja zusammenhebt und funktionieren lässt. Sei es Geld oder auch Leistung, vielleicht ist das auch Macht oder Ehre, wo wir darauf hinzielen, vielleicht auch unbewusst, oder auch unsere Herkunft, wo wir uns darauf abstützen und uns auf unseren Schweizer Pass zum Beispiel verlassen. Und Jesus im Gegenteil dazu hat sich einfach um nichts geschert von dem, was ich jetzt aufgezählt habe, sondern sich voll und ganz auf Gott abgestützt. Und so, glaube ich, kann man sagen, ist er im Unterschied zu jedem von uns frei gewesen von dem, was der schillernde, schwierige Begriff Sünd meint. Also all das, was uns letztlich trennt von Gott, unsere Verbindung zu ihm einschränkt oder manchmal auch kappt. Sünd meint, wir sind doch alle irgendwo beschädigt. Und Symptome von der Sünde, die kennen wir wohl alle bestens aus eigener Erfahrung. Lieblosigkeit. Kann jemand von uns sagen, er hat immer genug geliebt oder maximal geliebt? Ich denke, das kann niemand von uns sagen. Und ebenso wenig ist jemand von uns maximal geliebt worden von anderen Menschen. Weitere Symptome von der Sünde könnte man nennen: Selbstzentriertheit, Habgier, auch Fähigkeit, Geltungsdrang und so vieles mehr. Unbequeme Begriffe und doch, glaube ich, betreffen sie es alle, ob wir wollen oder nicht. Indem Gott Jesus vom Tod auferweckt und ihn so rehabilitiert, rückt er sein ganzes Leben, sein ganzes Handeln und Wirken und Reden ins Rechte Licht. Also seine aufopferungsvolle Liebe, die er zu Lebzeiten demonstriert hat, die ist letztlich stärker als alle Sünde, alle Lieblosigkeit von dieser Welt. Nochmal in den Worten von Paulus. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist. So wird etwas möglich, wo ebenfalls so ein schillerndes Wort ist. Versöhnung. Und mit dem Zuspruch von der Versöhnung möchte ich enden. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Amen.